Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, der Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den gemeinsamen Gebeten. Liebe Gemeinde, zum dritten Mal beschäftigen wir uns nacheinander mit dem Thema Gemeinschaft untereinander. Am letzten Sonntag haben wir bereits einmal über diesen Text nachgedacht. An vier Gegenüberstellungen. Und zwar in der Unterscheidung zwischen dem, was ist natürliche Gemeinschaft und was unterscheidet sich davon in der Gemeinschaft im Heiligen Geist. Diese Unterscheidung zu lernen, ist grundlegend, ist unerlässlich, wenn wir Menschen nicht alle Ebenen der natürlichen Gemeinschaft verraten wollen oder anders das, was Gott uns anvertraut hat, im Heiligen Geist verraten. Wer das, was Gott in die Welt gegeben hat, an neuer Gemeinschaft, von der alten nicht unterscheidet, verrät beide. Daher wohl kommt auch in unserer Zeit so viel Kritik, gerade von den Christen, an ganz normalen Gemeinschaftsformen dieser Welt und dieses Lebens, mit all ihren Problemen. Und wie sollen Menschen das Geheimnis der neuen Schöpfung begreifen, wenn es von der alten nicht unterschieden wird? Es ist gerade das Neue, das Gott begonnen hat in unserem Leben, das in der Lage sein wird, die alten Gemeinschaftsformen in ihrer Art zu würdigen und zu achten, ihnen ihre Bedeutung zu geben und ihren Platz zuzuweisen. Und sie somit in angemessener Weise ernst zu nehmen. Am vergangenen Mittwochabend haben wir dann nachgedacht über die Art, wie Johannes in seinem ersten Brief Gemeinschaft sieht und den Zusammenhang, den die Rolle der Sünde darin spielt, als zerstörende Kraft. Heute Morgen wollen wir nachdenken über die vier grundlegenden Äußerungen, die die frühe christliche Gemeinde gemacht hat, in der sie beschrieben hat, wie sie Gemeinschaft erlebt. Mit Recht spielen diese Texte aus dem Anfang der Apostelgeschichte eine wichtige Rolle für uns, und unsere Vorstellung der Gemeinde, vom Leben miteinander und von der Gemeinschaft miteinander im Geist Jesu Christi. Die Situation damals war gekennzeichnet durch den Anbruch von etwas Neuem, auch und gerade im Leben der Jünger Jesu. Die Gestalt Jesu Christi, der Mensch Jesus von Nazareth, die Person Jesu, welche die Jünger zusammengeführt hatte, gerufen hatte, miteinander verbunden hatte, war nicht mehr verfügbar. Jesus, die Person Jesu, war nicht mehr sichtbar. Es war etwas geschehen, was heute noch viele Menschen fürchten. Die Jünger waren auf sich selbst geworfen, auf sich selbst verwiesen, auf sich selbst angewiesen. Die Zeit war vorbei, wo sie einfach Jesus fragen konnten, Herr, wie meinst du das? Die Zeit war vorbei, wo sie einfach miteinander streiten konnten um den besten Platz. Und Jesus dann sagen würde, seht, meine Freunde, so nicht, nicht ihr. Nun waren sie auf sich selbst verwiesen. Ohne eine klare Hierarchie, ohne dass einer unter ihnen der anerkannte Führer gewesen wäre. Sie waren auf sich selbst angewiesen, nur mit einer Verheißung in ihrem Herzen, mit der Innewohnung des Heiligen Geistes. Eine winzige Gruppe von Menschen in einer großen Welt. Im Herzen einer der stärksten und ältesten Religionen der Welt wohnten sie. Und gerade von dieser Religion sollten sie sich grundlegend unterscheiden. Was würde sie verbinden auf die Dauer? Was würde sie zusammenhalten auf die Dauer? Vier Ebenen werden beschrieben, die grundlegend waren für die Gemeinschaft miteinander, für den Umgang miteinander, für ihr Leben miteinander. Die Lehre der Apostel wird genannt, Gemeinschaft als eine Tatsache wird genannt, gemeinsames Brechen des Brotes wird genannt und Gebete. Sehr einfach zu merken und wichtig, es sich zu merken, auswendig. Die Lehre der Apostel, Gemeinschaft miteinander, Brechen des Brotes und Gebete. Die Säulen der christlichen Gemeinde. Was aufhorchen lässt, ist dies. Betrachtet man diese vier Säulen für sich allein, findet man sich auf einmal wieder in den uralten Religionen. Man fällt zurück auf die Ebene religiöser Betätigung. Jede Religion ist durch so etwas gekennzeichnet wie eine Lehre, Gemeinschaftsformen, rituelle Mahlzeiten und Beten. Das kann man überall finden. Im Judentum, im Islam, in der christlichen Religion und in allen anderen Religionen der Welt. Und da ist kein Unterschied. Erst die inhaltliche Deutung und die Verknüpfung dieser vier Ebenen oder vier Säulen miteinander geben dem Ganzen die Bedeutung und schaffen den Raum für die Gemeinschaft miteinander, die gekennzeichnet ist für Gemeinschaft in Jesus Christus. Lasst Sie uns zunächst einmal diese vier Ebenen deutend betrachten und sie in uns aufnehmen, prüfen, was sie in unserem Leben, in unserem Bewusstsein für eine Rolle spielen. Das erste, die Apostellehre oder die Lehre der Apostel. Was ist das? Dieser Ausdruck ist einmalig im Neuen Testament. Er kommt so nicht wieder vor. Später wird man nur noch von der Lehre reden oder mit Paulus von der guten Lehre oder von der gesunden Lehre. Am Anfang waren es die Außenstehenden, die sagten, was ist denn das für eine neue Lehre? Und nun ist interessant, nicht die Christen haben behauptet, sie hätten eine neue Lehre, sondern sie haben ein Geheimnis gelebt. Die anderen entdeckten aber, das ist neu. Was ist dieses Neue? Was ist diese Lehre der Apostel? Man kann einfacher fragen, was haben die Apostel denn gelehrt? Zunächst einmal, sind sie dieser Anweisung gefolgt, die Jesus ihnen mitgegeben hat. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Apostellehre, damals hat noch niemand von Paulus gesprochen. Damals hat noch niemand Anweisungen gegeben, wer im Gottesdienst reden darf und wer nicht. Damals haben die Menschen noch nicht eine Hierarchie gehabt, sondern eins trugen sie in sich und das war grundlegend. Alles, was die Männer und Frauen um Jesus gesehen und gehört und durch Jesus gelernt haben, das haben sie mit anderen geteilt. Und das ist die Lehre der Apostel. Evangelium wird gute Nachricht. Die gute Nachricht von Gott durch ein Wort, und zwar durch das, was die Menschen, die um Jesus waren, von ihm gesehen, gehört und gelernt haben. Etwas anderes haben wir einander nicht weiterzugeben. Hier hat begonnen, sich zu erfüllen, was Jesus ihnen geweissagt hat, vorausgesagt hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen von mir, von meiner Person. Und was ihr an mir gesehen habt, gehört und von mir gelernt habt, das werdet ihr bezeugen. Und das ist die Apostellehre und nichts anderes. Das ist grundlegend für die Gemeinschaft miteinander. Und mehr haben wir einander nicht zu sagen, meine Schwestern und Brüder. Und mehr haben wir einander nicht vorzuschreiben. Das und das allein ist unser Grund. Man muss wissen, dass die frühe christliche Gemeinde für ihre Grundlage nichts Geschriebenes hatte. Keine Bibel, kein Buch. Jesus hat keine schriftlichen Dokumente hinterlassen. Es ist wertvoll, sich immer wieder klarzumachen, dass das Einzige, von dem wir wissen, dass Jesus geschrieben hat, mit dem Finger in den Sand war und der Wind hat es ausgelöscht. Was Jesus hinterlassen hat, war geschrieben mit seinem Leben und nicht mit Buchstaben. War geschrieben mit seinem Blut. War geschrieben mit seinen Worten und mit den Taten Gottes in seinem Leben. Das hat er hinterlassen. Und das sollten die Apostel, soweit es durch ihr Leben gegangen und eingegangen ist in ihr Leben, weitergeben. Und das ist der Grund der Gemeinschaft miteinander. Was haben sie beschrieben genau? Jesus von Nazareth haben sie beschrieben. In allem, was er sagte und tat, an anderen und an ihnen. Und sie haben beschrieben, was andere mit ihm getan haben. Nämlich, dass sie ihn gekreuzigt haben. Und dann haben sie beschrieben, was Gott mit ihm getan hat. Nämlich, dass Gott sich zu ihm gestellt und ihn bestätigt hat. Das heißt, ihn von den Toten auferweckt hat. Wie hat denn Jesus gelebt? Was hat denn Jesus getan? Was genau hat er denn gesagt? Der entscheidende Punkt, den die Apostel im Berichten von Jesus in den Herzen der Menschen wecken wollten, war eins: Vertrauen in die Person Jesu wecken. Das wollten sie und nichts anderes. Und sie wussten, dass sie jeden Menschen, der diesem Jesus Vertrauen schenken würde, dann auch diesem Jesus überlassen müssten. Denn das war der Kern der Lehre, die sie bei Jesus gelernt hatten. Ihr sollt euch nicht untereinander Lehrer und Väter und Meister nennen, sondern einer ist euer Meister, Christus. Ihr aber seid Schwestern und Brüder untereinander. Das genau, hat er gesagt. Das genau ist der Grund der Gemeinschaft untereinander. Jeder von uns, bezogen auf die Person Jesu Christi. Und mit diesem Schritt des Vertrauens und des Glaubens unseres Herzens auf die Person Jesu Christi, ist jede Macht des Menschen über den Menschen im Namen Gottes beendet, für immer. Das ist der Grund unserer Gemeinschaft. Und alles andere ist Religion. Uralte Religion, ob in unseren Herzen oder bei anderen, ob wir das lehren oder andere, wie groß oder klein die Kirche auch sein mag, wer diese Grundwahrheit verletzt, ob primitiv oder hochintelligent, ob theologisch, psychologisch oder soziologisch oder politisch, verrät das Evangelium. Jesus hat die Macht des Menschen über den Menschen im Namen Gottes beendet. Und das war die Lehre der Apostel. Auf ihn, auf Jesus den Sinn richten, darum ging es. An ihm das eigene Leben sehen und verstehen lernen. Und durch ihn sich von der Religiosität des eigenen Herzens trennen. Das haben die Apostel gelehrt. Und nun wird in einfachen Worten beschrieben, dass sie Gemeinschaft miteinander hätten. Das wollen wir auch genauer anschauen. Gemeinschaft wird hier nicht beschrieben als ein Gefühl, sondern als eine Tatsache. Gemeinschaft hatten sie aus einem ganz einfachen Grund, weil sie hingingen, wo die anderen waren. Wir haben hier Gemeinschaft untereinander, weil wir da sind. Nicht, dass man mal nicht verreisen könnte oder so. Nicht, dass man mal in Ferien gehen könnte oder so. Aber Gemeinschaft hat man nur dadurch, dass man hingeht. Sonst nicht. Und das wird als eine Tatsache beschrieben. Das kann ermüdend sein, zu Zeiten auch sehr gefährlich sein. Man wird auch beurteilt danach, wohin man geht und in welcher Gesellschaft man sich befindet. Und nun ist das natürlich eine Sache, ob alle staunen, dass man dorthin geht und das großartig findet, oder ob die Leute finden, das sei aber doch eine dubiose Gesellschaft, in die man sich da bewege. Es ist ein Unterschied, ob man durch eine Gemeinschaft aufgewertet wird in den Augen der Gesellschaft, oder ob man durch eine Gemeinschaft in Frage gestellt oder gar abgewertet wird in einer Gesellschaft. Das alles gehört zur Gemeinschaft. Und das alles muss man allein entscheiden. Und zwar am Gegenüber zu der Person Jesu Christi, auf die wir bezogen sind, der wir Vertrauen schenken, der unser Leben gehört. Damals stand die frühe christliche Gemeinschaft noch stark unter dem Druck von außen, kritischer Beobachtung und gelegentlich auch der Bedrängnis und der Verfolgung. Sie wurde charakterisiert an der Lehre der Apostel, an dem, was sie von Jesus berichtet haben, wie sie ihn beschrieben haben. Die Gemeinschaft war nicht begründet in dem Motiv, die Einsamen dieser Welt zu sammeln. Die Gemeinschaft war nicht begründet in der Überzeugung, man müsse doch Gemeinschaft miteinander haben und wir würden heute viel zu isoliert leben in den Wohnblocks. Das Evangelium war kein Angebot. Die neue Gemeinschaft war kein Angebot, die Schwächen der Alten auszumerzen oder die Fehler der Alten zu verbessern. Hier begann etwas Neues, mitten im Alten, das letztlich niemals im Alten würde aufgehen können und auch nie in der Lage sein würde, das Alte zu ersetzen, solange die Welt steht. Die Gemeinschaft, die entstanden war, gründete sich auf die Person Jesu Christi. Diese Gemeinschaft stand unter einem Feuer. Wenige Jahrzehnte später war die Gemeinde Jerusalem am Ende. Nicht nur finanziell, auch personell. Mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer hörte auch die Gemeinde in Jerusalem auf. Nicht freiwillig waren sie gegangen nach Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Geflüchtet sind sie. Gejagt waren sie. Sie waren Teilnehmer des Schicksals ihres Volkes. Eine Niederlage ihres Volkes musste auch sie treffen. Aber siehe da, an anderen Orten entstand die Gemeinschaft neu, weil die Christen hingingen, wo Christen waren. Die Gemeinschaft sollte reifen. Es gibt im Neuen Testament später zweimal diesen Ausdruck: Was wir euch jetzt sagen, sagen wir für Gereifte. Das bedeutet, dass nach dem Verständnis der Menschen damals es eine kindliche Gemeinschaftsebene gab, die berufen war, zu wachsen und zu reifen und nicht sich gefällig einzurichten in den schönen Gefühlen der ersten Liebe oder, wie wir sagen würden, der Projektionen unserer Bedürfnisse auf andere Menschen. Und die dritte Ebene, das Brechen des Brotes. Es ist die einzige symbolische Handlung, die immer neu wiederholt wird, bis heute. Sie ist Ausdruck der Gemeinschaft miteinander. Sie ist Anlass, in der Begegnung miteinander, in diesem Feiern, immer wieder neu zu bedenken, was der Grund unserer Gemeinschaft ist. Das Brechen des Brotes, meine Schwestern und Brüder, ist wie für einen Augenblick, das uns vor Augen tritt und in die Hände gegeben wird und unsere Lippen berührt und wir sehen und schmecken, wie gütig Gott ist und worauf unsere Gemeinschaft beruht, auf dem Brechen des Leibes Christi. Unsere Gemeinschaft beruht auf dem Sterben des Alten und dem Hervorrufen Gottes des Neuen ins Leben, in unsere Existenz. Was konnte nur mit dem Abendmahl geschehen, meine Schwestern und Brüder? Manchmal bin ich erschüttert. Ich möchte 2, 3 praktische Dinge dazu sagen. Abendmahl gehört im Grunde um einen Tisch gefeiert. Im Grunde. Da hören dann auch viele Dinge auf, da kennt man auch einander. Und da kann man auch entscheiden, ob man mit dem am Tisch sitzen will oder nicht. Und das macht jeder von uns. Wir feiern nun Abendmahl in einer Weise, die über diese kleine Tischgemeinschaft hinausgeht. Tun wir das, müssen wir auch die Formen ändern. Es ist ein Unterschied, ob man sich mit 12 Menschen trifft und Abendmahl feiert. Das gibt eine ganz andere Form der Feiermöglichkeit. Oder ob man das mit 100, 150, 200, 400 oder gar mehr Menschen tut. Und die unterschiedlichen Formen bergen in sich unterschiedliche Möglichkeiten. Das Geheimnis. Geheimnis wird also nie an den Äußerlichkeiten liegen, sondern an der Entschiedenheit unseres Herzens im Umgang miteinander. Wer möchte, dass er bei einem Abendmahl jeden kennt, der muss sich eben auf 12 Menschen beschränken. Aber dann soll er sich dem Leben dieser 12 auch stellen. Auch mit ihren unangenehmen Seiten. Und nicht den Hauskreis wechseln, wenn es ihm nicht mehr passt. Und sich dann 12 neue suchen. Wenn er aber willens ist, über diese Zahl der Menschen, die er kennt, hinaus es zu wagen, Gemeinschaft mit Menschen einzugehen, gegründet auf dieses Brechen des Brotes und das Brechen des Leibes Christi, dann soll er aufhören, andere zu kritisieren. Dann weiß er, dass er nichts anderes kann als Vertrauen miteinander. Vertrauen kann, dass der, der sich sammelt um diesen Tisch, um diese Zeichen nimmt, seinem Herrn glaubt, so wie er glauben kann, und lebt, so wie er leben kann, nicht anders. Das Geheimnis des Kreuzes soll in dieser Gemeinschaft gefeiert werden, Ausdruck finden, damit wir in keinem Augenblick vergessen, worauf unsere Gemeinschaft beruht, nicht auf unseren guten Gefühlen und unseren attraktiven Gesichtern und nicht auf unserem frommen Lebensstil, ob wahrhaftig oder zweifelhaft, sondern auf dem gebrochenen Leib des Christus. Darauf beruht unsere Gemeinschaft. Wie kann man sich dann in Äußerlichkeiten verlieren? Wie kann man dann fragen, wie viel Kelche auf dem Tisch stehen dürfen oder müssen? Wie kann man dann kritisieren, ob die Orgel spielt oder nicht? Wie kann man dann fragen nach den Kleidern, den Anzügen oder wer das verteilen darf oder nicht? Das sind doch alles Fragen von vierten, fünften Rang. Die entscheidende Frage ist ein Herz der Liebe im Umgang miteinander. Ein offener Raum der Gnade. Ein Raum der Schuldfreiheit, den wir einander anbieten und ihn bezahlen mit unserem Leben. So wie unser Herr ihn mit seinem Leben bezahlt hat und damit den Grund gelegt hat. Und das vierte, die Gebete. Meine Schwestern und Brüder, ich kann es nicht oft genug sagen, Gebete sind nichts Christliches, absolut kein Kennzeichen des christlichen Glaubens. Alle Welt betet und mit Gewissheit wird in nichtchristlichen Religionen mehr gebetet als in den christlichen. Die Länder mit den anderen Religionen der Welt, die islamischen Länder, da beten Menschen gemeinsam und öffentlich zigmal mehr als das ganze christliche Abend- und Morgenland zusammen. Der Tempel in Jerusalem war voller Gebete, auch vor Jesus. Das Judentum, eine Religion, die beten lehrt. Wir haben heute Morgen ein solches Gebet gehört. Die Psalmen, das große Gebetbuch des Alten Testamentes. Bei manchen haben wir Mühe, wenn wir genau hinschauen. Finden aber das Leben der Menschen darin wieder, so wie sie waren. Und vielleicht ist dies bei allen Gebeten der Fall, dass man zunächst einmal im Beten den Menschen erkennt. In den Gebeten des Betenden erkennt man das Herz des Menschen. Jesus hat uns beten gelehrt, sodass wir im Gebet der Betenden Gott erkennen. Gebete gab es genug für jedes Haus, für jeden Tag, für jeden Anlass. Das Judentum hatte seine Ordnungen und seine Pflichten beim Beten. Was war anders in Jesus? Er hat uns beten gelehrt in einer Unterscheidung. Er hat seinen Jüngern und Zuhörern gesagt, ihr sollt nicht so beten wie. Die meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Er hat deutlich gemacht, dass nicht die Zahl der Gebete und die Zahl der Beter es ausmacht, sondern das Herz des Betenden eine Rolle spielt. Das war neu. Jesus hat im Beten, in seinen eigenen Gebeten, uns das Herz Gottes aufgedeckt. In ihm kann man finden, was Gott im Herzen des Sohnes ist. In seinen Gebeten kann man die Quelle Gottes erkennen. Liebe zu uns Menschen, Liebe zu Gott, Liebe zueinander. Vertrauen in Gottes Gedanken zur Vollendung der Welt. Das Kennzeichnende des Gebetes Jesu Christi, im großen Unterschied zu den Gebeten der Religionen, so schön diese sein mögen, ist dies. Für Jesus ist Beten nicht das Ausüben der Macht des Menschen über Gott. Jesus hat in seinen Gebeten nicht versucht, Gott zu etwas zu bewegen, was Gott vielleicht nicht will. Jesus hat nicht mit einem misstrauischen Herzen zu Gott gebetet. Er hat mit einem tiefen Vertrauen zum Vater gebetet und gewusst, dass ihm nichts Besseres widerfahren könnte, als dass der Vater seine Gedanken im Leben des Sohnes offenbart. Und dafür war er bereit, jeden Preis zu bezahlen. Und man sollte nie vergessen, dass die Gebete Jesu und die Erfüllung seiner Gebete ihn das Leben gekostet haben. Andere mögen gesund geworden sein durch seine Gebete. Er starb am Kreuz infolge seiner Gebete. Das bedeutet, dass im Beten sich das Geheimnis unseres Glaubens offenbart. So hat er seine Jünger gelehrt. Wenn ihr betet, dann denkt daran, Gottes Reich zuerst, nicht eure Bedürfnisse. Und euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr bittet. Und er wird euch solches alles hinzufügen in eurem Leben. Und das heißt nun keineswegs, dass man nicht auch anders beten dürfte. Jeder von uns darf beten, wie er will. Es gibt keinen Wunsch, den man nicht vor Gott bringen dürfte. Konzentriert zum Beispiel, gemeinsam zum Beispiel. Beten darf man, wie es einem ums Herz ist. Regelmäßig. Oder man kann es auch lassen. Gelegentlich. Denn Gott hat beschlossen, unser Herz zu achten. Wer aber Gottes Herz kennenlernen will, der tut gut daran, Jesus zu hören. Weil Jesus die Tür ist, der Schlüssel zu dem Herzen Gottes und niemand sonst. Keine Religion dieser Erde hat den Schlüssel zu Gottes Herz. Auch die christliche nicht. Aber die Person Jesu Christi ist der Schlüssel zu dem Herzen Gottes. Und das lernen wir an dem, wie Jesus gebetet hat und wie er seine Jünger beten lehrte. Das war grundlegend für die Gemeinschaft der Christen untereinander. Das haben sie gelebt. So sind sie miteinander umgegangen. Da haben sie geforscht und daran haben sie einander teilgegeben. Und wenn man diesen einleitenden Satz, das einleitende Wort genau ansieht, dann kann man wohl ahnen, dass es nicht so einfach war, wie es klingen mag. Hier steht nämlich, sie verharrten. Das griechische Wort ist noch viel stärker. Sie verharrten fest in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den gemeinsamen Gebeten. Das bedeutete, sie haben von Anfang an erlebt, wie viel Kräfte da waren, die sie auseinander rissen. Denn alles, was wir jetzt angeschaut haben, geht von dieser Mitte aus, die uns gerufen hat. Aber jeder Ruf Gottes weckt tausend Kräfte in dieser Welt. die den Menschen blind und taub machen wollen. Jeder Ruf in die Gemeinschaft seiner Menschen weckt in uns tausend Kräfte, die uns mit anderem beschäftigen, ausfüllen und bestimmen wollen. Darum mag es heilsam sein, zu wissen, dass unsere Gemeinschaft untereinander angewiesen ist auf unseren entschiedenen Willen. Jene Entschiedenheit des Herzens und jene Entschlossenheit des Herzens, die nicht einfach stur Formen erfüllt, sondern die weiß, worauf es ankommt und dafür ihr Leben gibt. Amen. Vater, hier sind wir beieinander, weil wir wollen. Hier sind wir, weil wir glauben, dass in unserem Innern dein Wort uns gerufen hat. Hier beten wir zu dir, weil dein Geist in uns Wohnung genommen hat. Wir suchen unseren Weg miteinander, in Achtung voreinander und tiefer Liebe zu dir. Und aus der Liebe zu dir soll die Liebe zueinander ihre Weisung erhalten, ihre Kraft, ihren Ausdruck und ihren Charakter. Also wollen wir dich kennenlernen, denn unsere Gemeinschaft hier miteinander hängt davon ab. Ich danke dir für dein überliefertes Wort in deinem Sohn Jesus. Ich danke dir für die Fülle der Beschreibungen deines Handelns an uns Menschen und für dein aufgedecktes Herz in Jesus, deinem Sohn. Du siehst, Herr, wie viel Kräfte an uns reißen und zerren. Du kennst die unzähligen Bilder, die durch Auge und Ohr in uns einfließen und dann in uns ihren eigenwilligen Weg gehen. Du kennst die ungestillten Bedürfnisse in unserem Innern nach Gemeinschaft. Du kennst unsere Illusionen und du weißt auch, wozu wir fähig sind, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Herr, darum wohl musste Jesus sterben, weil wir dazu fähig sind, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Wenn wir uns gestört fühlen, letztlich durch dich. Ich danke dir für die neue Schöpfung, die wir erfahren dürfen, die eine lebendige Kraft in unseren Herzen ist. Ich danke dir für die Gemeinde, für ihren Weg, für ihr Suchen und für das Erfahren deiner Kraft. Nun, Herr, lass unsere Gemeinschaft miteinander reifen zu der Bedeutung, die du ihr gibst.